früher haben Stadtwerke eine Gasleitung gelegt. Man hat sie erst geplant und gebaut und die Leute sind dann gekommen und haben sich angeschlossen. Das war ganz normal und 80-90% haben das auch getan. Heute muss es aber umgekehrt laufen. Also wenn man ein Nahwärmenetz legt, kann man nicht erst 10 Millionen investieren und dann kommen die Menschen schon und schließen sich an, sondern man muss, bevor das Netz gebaut wird, die Menschen davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und das ist auch Teil der kommunalen Wärmeplanung, diese Menschen mitzunehmen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen und Unterstützung zu bieten.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Sebastian, als wir dich gefragt haben, ob du Gast in unserem Podcast werden möchtest, hast du gesagt, du bist ein riesengroßer Kuchen-Fan. Deshalb frage ich dich, obwohl wir erst 10 Uhr haben, nicht, ob du Kuchen haben möchtest, sondern wie viele Stücke ich dir aufladen darf.
Ich nehme erst mal eins.
Da er bei mir steht, übernehme ich mal das Aufladen.
Sieht gut aus. Vielen Dank.
Ich nehme auch noch eins.
Niklas bekommt auch eins und ich nehme mir natürlich selbst auch eins.
Mandarine-Quark.
Genau.
Richtig gut.
So, dann sind wir mit Kuchen erstmal versorgt. Ich würde sagen, ich stelle mal vor, wer hier eigentlich gerade mit Niklas und mir am Tisch sitzt. Und in der Zeit kann Niklas ja vielleicht uns auch mit Getränken versorgen.
Ich nehme gerne Kaffee. Ja.
Nicht nur satt, sondern auch, ich glaube, sitt sagt man bei Getränken. Ist. Sebastian Krug sitzt bei uns im Podcast. Hallo Sebastian.
Hallo, freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Du bist Doktor in maritimer Biogeochemie.
Einmal alles.
Ja, all die Fächer, die viele Menschen nicht so gerne mögen. Und du machst sie einfach alle zusammen. Du bist seit vielen Jahren Klimaschutzmanager. Nein, du bist vor vielen Jahren Klimaschutzmanager im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewesen. Und das für viele Jahre. Aber heute bist du Co-Geschäftsführer von Zeitengrad Kompetenz im Klimaschutz und dort berätst du zusammen mit deinem Geschäftsführerpartner David Poggemann und deinen mittlerweile ja zahlreichen Mitarbeitenden Kommunen und Unternehmen in den Themenfeldern Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Und ein Schwerpunkt ist da die kommunale Wärmeplanung. Darüber wollen wir heute ja genauer sprechen. Und wir haben natürlich ein bisschen dich gestalkt und über dich recherchiert und du wurdest ja 2013 Klimaschutzmanager. Das hat die haben die Kieler Nachrichten mal genutzt, um dich als Sonderling zu beschreiben.
Das war noch eine andere Zeit, ja.
Ja, also das heißt, 2013 war Klimaschutzmanager kein normaler Beruf oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, das war wirklich der Anfang, ne? Als die kommunalen Klimaschutzmanager so aufkamen. Dieses Förderprogramm, das es damals gab oder auch immer noch gibt, war noch relativ neu, paar Jahre alt. Die Kommunen sind aber noch nicht so aufgesprungen. Und ja, die große Welle haben wir tatsächlich erst dann mit Fridays for Future bekommen, dass dann richtig viele Klimaschutzmanager und Managerinnen eingestellt wurden. So dass ich damals, 2013, ich glaube, wir waren 3 auf Kreisebene in Schleswig-Holstein. Das war noch überschaubar, ja.
Ja. Okay. Und heute hast du gesagt, die Community der Klimaschutzmanager und Managerinnen ist so groß. Ich mache mich in dem Bereich sogar selbstständig, also vom Klimaschutzmanager zum CEO. Wie verlief denn die Gründung und bist du ein cooler Chef?
Ja, das, ob ich ein cooler Chef bin, müssen wir, glaube ich, die Mitarbeitenden fragen. Aber ja, der Grund, warum wir dann ja am Ende beide ausgestiegen sind, David war ja auch oder er war auch Klimaschutzmanager auf Kreisebene. War einfach, dass wir auch gemerkt haben, es gibt relativ wenig Büros, die da tätig sind und auch wirklich mit dem Schwerpunkt Klimaschutz. Meistens machen das Ingenieurbüros mit, die klassischerweise aus einem anderen Schwerpunktthema kommen, die dann auch sehr gute Arbeit machen. Also wir waren da immer sehr zufrieden, haben aber auch gedacht, dass wir gerne einen anderen Schwerpunkt setzen wollen. Weg von der reinen Kalkulation, sage ich mal, von der Berechnung hin auch mehr zur gesellschaftlichen Frage. Ne? Wie kriegen wir die Menschen überzeugt davon, das auch zu tun?
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, auf den gehen wir heute bestimmt nochmal genauer ein, dass ihr da einen etwas anderen Ansatz fahrt und euch nicht nur die Zahlen anschaut, sondern auch die Menschen, die dann mit der Wärmeplanung in Kontakt kommen.
Das versuchen wir. Macht es halt gleichzeitig auch viel komplexer. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Bevor wir mit dir heute thematisch werden, haben wir auch noch eine Aufgabe für unsere Zuhörenden. Da kommt ihr auch nicht ganz aufgabenfrei raus. Abonniert uns gerne, wenn euch gefällt, was ihr hört. Empfiehlt uns weiter, kommentiert uns, bewertet uns. Das wird uns freuen, wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt, wenn ihr meint, andere müssen von Shift gehört haben. Genau, Sebastian, wir möchten mit dir heute über die Wärmewende sprechen. Dabei wollen wir gar nicht so sehr auf den Wärmesektor insgesamt zu sprechen kommen, also über die Vergangenheit oder den Status quo, wie wir bisher so geheizt haben oder auch welche Rolle der Gebäudebestand nimmt, obwohl man das ja eigentlich gar nicht so richtig trennen kann. Gebäudestruktur ist eigentlich ein wesentlicher Faktor im Wärmebereich. Da werden wir aber nochmal eine gesonderte Folge zu machen. Damit wir aber nicht ganz blind durch den Wärmesektor heute fliegen, werde ich nochmal ein, zwei Punkte da aufgreifen, damit wir einigermaßen eine gute Grundlage haben, um über die Wärmewende zu sprechen. Wir sind im Wärmesektor relativ energieintensiv. Wir haben 50% des Wärmesektors fallen auf den Endenergieverbrauch. Das heißt, da stecken wir sehr, sehr viel Energie rein. Wenn man das vergleicht mit dem Verkehrssektor oder auch mit der Stromerzeugung, die gerade mal so bei rund 25% plus minus liegen, hat der Wärmesektor das größte Kuchenstück. Wir haben auch gerade mal so 18-19% Erneuerbare im Wärmebereich. Der Rest ist noch fossil. Das betrifft sowohl Schleswig-Holstein als auch Deutschland. Der Rest ist noch genau fossil und dementsprechend auch sehr CO2 belastet noch. Wenn wir uns mal so auf die Heizungsstruktur, wenn wir das mal anschauen, da wissen wir, im fossilen System waren es vor allem Gas- und Ölheizungen, die wir in den Kellerräumen hatten, oder auch Wärmenetze, die aber auch größtenteils über Gas betrieben wurden. Magst du uns zu Anfang mal einen Überblick geben, wenn wir jetzt in die erneuerbare Welt reingehen, welche Heizungsmöglichkeiten und Systeme haben wir denn da, um klimafreundlich heizen zu können in der Zukunft oder auch jetzt schon?
Naja, das ist ja schon gleich die erste Herausforderung, ne? Dass wir auf einmal ganz viele Möglichkeiten haben. Wo es vorher einfach nur Gas und Öl gab, gibt es jetzt auf einmal eine ganze Reihe. Klassisch reden wir gerade viel über Wärmepumpen. Das ist ja das, was überall in den Medien gerade kursiert. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
Wärmepumpe, ne? Heißt dann strombetrieben Wärme zu erzeugen.
Ja, ich würde eher sagen Umweltwärme betrieben. Und Strom ist das Mittel zum Zweck, weil das nämlich dann gleich auch das Verhältnis wiedergibt, wie wir die Wärme nutzen. Es wird ja oft gesagt, Wärmepumpe, riesen Stromverbrauch, stimmt im gewissen Sinne auch. Aber das ist nur ein Drittel, ein Viertel, bei richtig guten Wärmepumpen vielleicht sogar nur noch ein Fünftel an Strom, das wir brauchen. Wir können mit Biomasse heizen, bringt auch seine Probleme mit sich. Es gibt Schaltholzheizung, Pelletheizung, manche heizen mit Sägemehl. Also man sieht da die erstaunlichsten Dinge, die verbrannt werden. Die Nachhaltigkeit davon muss man sich aber dann auch genau angucken, ne? Also es ist erstmal CO2-neutral, weil es ein biogener Rohstoff ist. Aber die Frage, wo kommen diese Rohstoffe her, steht dann immer im Raum. Gerade bei Pellets ist das ein Thema.
Und wie schnell wächst sowas nach, ne? Ja, also ich meine, es ist recht schnell verbrannt. Ja, es ist nachwachsend, aber wenn ich mir mal angucke, wie schnell ich ein Stück Holz im Ofen zum Beispiel verbrenne, um das jetzt mal ganz plastisch zu machen, ja, dann kann ich dem Baum dabei nicht zugucken, wie schnell er danach wächst.
Ist so. Und deswegen kommen leider viele Pellets, gerade wenn sie günstig sind, auch schon aus Kanada und aus China, ne? Und die werden nicht nachhaltig hierher transportiert. Also das muss man da immer im Kopf behalten. Deswegen ist für uns Biomasse auch immer nur so eine Notlösung. Für einige kommt das in Frage. Das muss man individuell angucken. Aber es ist keine Lösung, die für alle gilt. Ne? Genauso Biogas ist ja auch ein wichtiger Wärmeträger. Macht aber in der Regel auch nur da Sinn, wo du wirklich auch eine Biogasanlage hast. Kommt ja hier in Schleswig-Holstein im ländlichen Raum relativ häufig vor. Und gerade wenn wir dann, ich greife ein bisschen vorweg, aber auf die kommunale Wärmeplanung gucken, ist das immer der erste Blick. Ne? Ist da eine Biogasanlage in der Nähe? Wird die Wärme schon genutzt? Was passiert mit dem Gas? Das gucken wir uns dann immer genauer an. Aber auch da, ja, wenn wir sehen, was für einen Wärmebedarf wir haben in Deutschland, in Schleswig-Holstein, können wir auch nicht komplett mit Biogas decken. Ne? Das ist ein wichtiger Beitrag, aber auch wieder nicht die einzige Lösung. Viel wird jetzt am Anfang mit Hybrid laufen, also Gas-Wärmepumpe Hybrid zum Beispiel oder eben die Zuschaltung von Solarthermie, ne, dass man noch eine Gasheizung hat, aber Solarthermie auf dem Dach, das funktioniert ja leider nicht, dass wir komplett mit Solarthermie gehen. Es sei denn, man hat einen sehr, sehr großen Wassertank im Keller stehen.
Solarthermie ist ein interessanter Begriff. Was genau verbirgt sich dahinter?
Also wir nutzen ja Solarenergie gerne als Überbegriff und dann gibt es einmal Photovoltaik, damit machen wir Strom und dann Solarthermie ist, wenn wir wirklich nur Wärme produzieren. Das sind dann diese ganz schwarzen, bisschen dickeren Module. Meistens liegen dann auch nur zwei oder drei auf den Dächern. In Schleswig-Holstein haben wir ja schon länger das Gesetz, dass wir jetzt, wenn eine neue Heizung installiert wird, mindestens 15% Erneuerbare haben müssen. Und das wird dann oft mit diesen zwei Modulen gemacht. Aber der Sonnenschein und der Wärmebedarf wissen wir hier in Schleswig-Holstein auch sehr gut. Das geht ja gerne auseinander. Im Sommer sehr viel Sonne, im Winter ist es kalt und keine Sonne. Deswegen kann das eben nur eine Ergänzung sein. Oder wie gesagt, also ich habe tatsächlich Bekannte, die haben ihr Haus gebaut, sind aber Tüftler und Bastler. Die haben sich einen 150 Kubikmeter Wassertank in ihr Haus gestellt. Also die haben das Haus um diesen Wassertank gebaut. Und die können dann nur mit Solarenergie das ganze Jahr heizen. Ne? Machen es im Sommer warm und nutzen es im Winter. Aber das ist eine Spielerei. Das okay. wird nichts.
Nicht dein Rat, dass wir das jetzt alle so machen?
Ich glaube nicht, nee.
Das heißt, in einer erneuerbaren Welt hätten wir auch die Wahl zwischen Wärmenetzen, die auf irgendeinem Weg klimafreundlich betrieben werden, als auch für Individuallösungen. Nun haben wir ja auch schon einige Wärmenetze im Bestand, als auch neue sind geplant. Was haben wir da für Optionen und welche Quellen haben wir da zur Verfügung, um die auch in Zukunft grün zu bekommen? Bei den Bestandswärmenetzen, wir haben ja viel Gas bisher. Was haben wir bei denen als auch bei neu geplanten für Möglichkeiten?
Ja, im Grunde genau die gleichen wie individuell zu Hause, nur alles in groß. Also bestehende Netze umzurüsten. Oft laufen die ja schon mit einem Blockheizkraftwerk. Das heißt, da wird dann Erdgas verbrannt, aber wir machen zumindest noch Strom nebenher. Wir haben aber
also
auch
Strom und Wärme.
Genau, beides. Strom und Wärme zusammen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt, aber immer noch fossil. Also nicht die Lösung für die Zukunft. Dann ist es schön, wenn man so ein System auf Biogas umstellen kann, wenn man das eben zur Verfügung hat. Das ist dann ideal. Wärmepumpen werden auch da jetzt ein immer größeres Thema werden. Großwärmepumpen. Und da ist es dann wirklich spannend, wo kommt diese Umweltwärme her bei den Großwärmepumpen? Also wenn wir an Privathaushalte denken, ist es in der Regel ja diese Luftwärmepumpe. Dann sehen wir diesen Kasten vor den Häusern stehen mit dem Ventilator dran. Immer mehr werden auch mal Erdsonden gesetzt. Das kann man aber tatsächlich alles für Großwärmepumpen auch machen. Und ein bisschen jetzt in den Medien kursierte ja die große Anlage von Esbjerg in Dänemark, die Meerwasser nutzt, weil es die größte der Welt ist. Aber tatsächlich haben wir das in Schleswig-Holstein auch schon. Ne? Also die Stadtwerke Neustadt bauen eine Meerwasserwärmepumpe. In Flensburg, in Kiel wird das diskutiert oder bereits auch schon gebaut. Also da passiert ganz viel. In Rendsburg, da spielen wir auch ein kleines bisschen mit. Überlegen wir gerade, ob wir den Nord-Ostsee-Kanal nutzen, ne? Um Wärme zu erschließen. Also auch ganz spannende Sache, aus dem Wasser die Energie zu ziehen, weil es viel effizienter ist als aus der Luft.
Also wer da ein Gewässer vor der Tür hat, so wie die Fördestädte oder Rendsburg, eine Stadt am Kanal, die haben da auf jeden Fall Vorteile, sagst du, um so ein Wärmenetz dann auch über eine Großwärmepumpe klimaneutral zu bekommen?
Man muss sich da das Gewässer genau angucken, ob das funktioniert. Da muss man natürlich auch die Umweltbehörden mit einbeziehen. Wobei die interessanterweise ja dem Thema ganz offen gegenüberstehen, weil man ja Wärme entzieht. Und die sehen alle das Problem haben, dass sie durch den Klimawandel zu warm werden. Also tut man sogar ein bisschen was Gutes, kann man so sagen. Aber also Wärmepumpen haben theoretisch ja auch die Möglichkeit, dass man sie umdrehen kann und zum Kühlen nutzen kann, was ja auch ein spannender Effekt wird und auch immer wichtiger wird in der Zukunft. Das geht dann eben mit Seen nicht, ne? Weil dann würde man die Seen noch wärmer machen und das hätte dann wieder Umweltauswirkungen.
Okay, aber das finde ich aber auch echt super spannend, dass du jetzt sagst, wir können damit vielleicht sogar Klimaanpassungsmaßnahmen ja. dann betreiben. Zumindest im Winter, dann im Sommer sollten wir genau diesen Effekt, den umgekehrten, dann nicht nutzen. Ja. Super spannend.
Absolut. Also vor allen Dingen, je weiter wir nach Süden kommen, wird diese Kühlfrage wichtiger werden als die Heizfrage, ja.
Also auch eine gute Palette, was wir da im erneuerbaren Bereich
haben. Ja, vielleicht noch ergänzend auch spannend, tiefe Geothermie. Auch das ist ein Thema, was gerade wieder mal eine Renaissance erfährt. Also Schleswig-Holstein ist tatsächlich sehr gut geeignet für Tiefengeothermie. Und auch da sind jetzt die ersten Stadtwerke unterwegs und schauen sich das Thema genauer an. Und ich glaube, also das wird nur ein Thema werden für Ballungsräume. Kiel, Neumünster, Flensburg, Husum vielleicht noch. Na, das macht keinen Sinn im ländlichen Raum. Aber Kiel wäre natürlich spannend, ja.
Da habe ich tatsächlich gerade erst selber einen Podcast zugehört zur tiefen Geothermie und habe gehört, dass es extrem risikoreich ist, so ein großes Loch zu bohren und nicht unbedingt auf eine Wärmequelle zu stoßen. Da wird wohl irgendwie gehofft, dass da der Bund mit finanziellen Mitteln mehr unterstützend unter die Arme greift, damit dieses Risiko, nichts zu finden, nicht bei den Kommunen liegt.
Ja, genau. Es wird eine Bohrausfallversicherung gerade diskutiert. Also das ist das, wovor die Stadtwerke Angst haben, ne? Die Bohrkosten sind immens und zu bohren und keinen Fund zu haben, das Risiko ist groß. Wenn die Versicherung da wäre, dann könnte dieses Thema wirklich nochmal wirklich an Bedeutung gewinnen. Aber ich tatsächlich bin ich da kein Experte, deswegen kann ich den aktuellen Stand nicht sagen, aber spannend auf alle Fälle zu verfolgen.
Ist wahrscheinlich nochmal ein Thema, wozu man auch nochmal eine eigene Folge machen sollte.
Wie wir das so oft sagen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu deinem Steckenpferd der kommunalen Wärmeplanung. Was ist denn das, kommunale Wärmeplanung? Wir haben das jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, aber was steckt denn dahinter? Wie sieht so eine Planung denn überhaupt aus und warum macht man das?
Genau, also da gibt es ja jetzt mehrere Gesetze, die im Raum stehen. Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes. Dann gibt es noch das berühmte Heizungsgesetz, das GEG, Gebäudeenergiegesetz.
Das ist der offizielle Begriff.
Ja, genau. Aber in den Medien wird es ja immer nur noch als das Heizungsgesetz bezeichnet.
Oder Heizungshammer.
Heizungshammer,
Robert Habeck, genau. Bei dir schon im Keller.
Ja, ganz genau. So viele Gerüchte. Das ist tatsächlich, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, aber das ist schon so ein Punkt, was wir machen. Missverständnisse aufklären. Ne? Da sind so viele Missverständnisse, Gerüchte und Fehlinformationen im Raum. Und das ist auch Teil der kommunalen Wärmeplanung. Also Bund und Land, also man muss sagen, Land war ja ein bisschen früher dran. Schleswig-Holstein hatte ja diese gesetzliche Verpflichtung schon ein bisschen früher als der Bund, haben sich einfach gesagt, wir müssen diese Wärmewende jetzt in den Griff kriegen und wir müssen die Menschen dabei unterstützen. Weil am Ende ist es ja nun mal so, die HausbesitzerInnen müssen selber sich drum kümmern, wie ihr Gebäude beheizt wird. Und da soll jetzt ein Rahmen gegeben werden, da soll eine Planungssicherheit gegeben werden, indem die Kommunen sich Gedanken machen über ihr Territorium. Und wir gehen dann da rein und schauen uns die Gebiete an, schauen uns den Bestand an, schauen uns, reden mit den Menschen, gucken, was möglich ist. Und oft ist es eben die Frage, Nahwärmenetz ja oder nein, aber es gibt eben noch viel mehr zu tun, gerade für die, wo kein Nahwärmenetz möglich ist.
Also macht man die kommunale Wärmeplanung, um jeden Einzelnen zu entlasten?
Das kann man leider nicht so wirklich, weil die kommunale Wärmeplanung, wenn man sich eine Stadt wie Kiel anguckt, ne, sehr groß, sehr viele Häuser, sehr dicht bebaut, man kann nicht auf jedes Gebäude individuell eingehen. Man versucht erstmal die Daten zu bekommen, was schon eine sehr große Herausforderung ist, auch dem Datenschutz geschuldet, um überhaupt erstmal einen Überblick zu haben, wie viel wird denn hier geheizt? Ja, also das sind ja alles Informationen, die liegen nicht so auf der Straße rum, die muss man erstmal sammeln. Und wo wird die Wärme hauptsächlich verbraucht? Wo sind vielleicht Ballungsräume für diesen Wärmebedarf und Wärmeverbrauch? Und dann kann man sich eben Gedanken machen, ob das Sinn macht, da Sachen zu verbinden, ne? Über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur an das eigene Gebäude denken, sondern die Gebäude drumherum mitzudenken. Mhm. Und ja, nicht nur Fernwärme, sondern eben Nahwärme, Mikronetze stehen im Raum. Aber das ist oft nicht die Lösung für alles, sondern man muss dann eben den Menschen auch eine Möglichkeit bieten, wie schaffen sie es, ihr individuelles Haus zukunftsfit zu machen.
Wann spricht man eigentlich von Nahwärme und wann von Fernwärme? Gibt's da?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich gar nicht richtig definiert. Das ist auch oft synonym betrachtet. Aber wenn wir jetzt hier in Kiel uns zum Beispiel umschauen, das ist klassische Fernwärme. Da stehen große Kraftwerke zentral und die ganze Stadt ist mit einem riesigen Netz versorgt.
Nahwärme, in Flensburg ist das auch so, oder?
Genau, Flensburg, super Beispiel. Nahwärme hat man eigentlich eher so örtlich deutlich begrenztere Gebiete, ein paar hundert Häuser vielleicht, dann auch nur ein, zwei Heizzentralen maximal. Wenn man sich das Fernwärmenetz hier von Kiel anguckt, das ist ja nicht nur das Kraftwerk, was viele denken, drüben am Ostufer. Die Müllverbrennungsanlage gehört dazu und dann stehen in der Stadt ja auch noch ganz viele Heizkraftwerke, kleine, die auch noch einspeisen. Also Fernwärme ist deutlich komplexer als so ein Nahwärmenetz.
Okay, jetzt haben wir zwei Städte genannt. Magst du nochmal zwei, vielleicht dann eher ländliche Regionen mit einem Nahwärmenetz nennen, damit wir hier nicht nur ein Kiel-Podcast und ein Flensburg-Podcast sind?
Ja, vielleicht ein Beispiel, was ich gerade ganz toll finde, ist die kleine Gemeinde Nyhus, dieser Ortsteil Nyhus in der Gemeinde Harrislee, oben an der dänischen Grenze. Da haben wir mal ein Quartierskonzept gemacht und das sind 70 Haushalte. Und man guckt auf die Karte und jeder sagt sofort, ja, okay, niemals Nahwärmenetz. Also das macht hier gar keinen Sinn. Viel zu weit auseinander, typische ländliche Region, große Einfamilienhäuser. Aber da war schon der große Unterschied. Die Leute wollten das unbedingt. Ja, die haben uns sozusagen den Auftrag gegeben mit der Prämisse, wir wollen hier ein Nahwärmenetz, wie schaffen wir das? Und ja, die ersten Gespräche waren, ja, das macht keinen Sinn hier, Leute, das wird viel zu teuer. Aber dann haben wir auch mit den Stadtwerken Flensburg gesprochen und haben da Gespräche intensiviert. Und ja, auf einmal kam das Ganze ins Rollen. Ne? Und jetzt fahren die Bagger gerade und schließen Nihus an das Fernwärmenetz von Flensburg an. Und das ist nämlich schon so eine Botschaft, wenn die Menschen das vor Ort wollen, ist auf einmal viel mehr möglich, als wenn man nur auf die blanken Zahlen guckt. Und das darf man oder muss man unbedingt berücksichtigen.
Das heißt, nur wenn die Daten es vielleicht nicht hergeben und nicht empfehlen, dass da ein Wärmenetz entsteht, heißt das nicht, dass es nicht kommen kann, wenn da der Wille hintersteht.
Exakt. Oder auch andersrum. Wir können Gebiete haben mit einer riesenhohen Wärmedichte, wo wir sagen, oh, das wäre total toll, da ein Nahwärmenetz hinzulegen. Aber die Menschen vor Ort haben Bedenken. Das haben wir ganz oft, Bedenken. Typische Stichworte sind dann, ach, ich will mich nicht einem Monopolisten hingeben. Ich werde hier für 10 Jahre gebunden. Wer weiß, was mit den Preisen passiert. Und in der Energiekrise ist das alles explodiert und wir saßen auf einmal da. Ganz viel Unsicherheit im Raum. Und dann kann es auch sein, dass Gebiete, wo man sagt, hier ist super Nahwärme, dass das nicht erschlossen wird.
Ja, über die Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung wollen wir auf jeden Fall in der kommenden Folge mit dir nochmal sprechen. Jetzt noch einmal zurück zur kommunalen Wärmeplanung. Müssen das denn alle Kommunen machen? Also jede kleinste Kommune, wenn ich jetzt richtig informiert bin, haben wir irgendwie über 1000 Kommunen in Schleswig-Holstein, haben wir nachher über 1000 Wärmepläne?
Ja, haben wir tatsächlich. Also das ist ganz neu, das Energiewendegesetz von Schleswig-Holstein ist ja novelliert worden, das EWKG. Das hat auch jetzt gerade vor ein paar Wochen erst seine Gültigkeit bekommen und seitdem sind alle Gemeinden in Schleswig-Holstein, beziehungsweise es ist die Umsetzung des Bundesgesetzes, alle Gemeinden in ganz Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, die kommunale Wärmeplanung zu machen. In unterschiedlicher Ausführung, da gibt es ja jetzt so eine schöne Karte von Schleswig-Holstein, die da schon so ein bisschen Hinweise gibt, wie tief man wirklich gehen muss. Aber die Empfehlung von unserer Seite ist, dass das auch Sinn macht, da die kommunale Wärmeplanung anzugehen. Eben nicht nur mit dem Blick auf Nahwärmenetz, das macht eben im ländlichen Raum oft keinen Sinn, sondern wie können wir die Menschen vor Ort unterstützen.
Okay, auf die Karte wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Gibt es denn aber Besonderheiten, die Schleswig-Holstein gegenüber dem Bund hat in der Planungsverantwortung?
Wir hatten ein bisschen Frühstart, ne? Also Schleswig-Holstein hatte eben auch schon vorher das Energiewende- und Klimaschutzgesetz und da waren einige Gemeinden schon gesetzlich verpflichtet, Mittelzentren auf alle Fälle und darüber. Und deswegen sind so Rendsburg, Kiel, Flensburg, Neumünster sind alle schon durch mit dem Thema. Die hatten bis Ende 2024 Zeit, die kommunale Wärmeplanung abzuschließen. Und jetzt kommen alle anderen sozusagen hinterher.
Okay, das heißt aber auch, dass es noch immer viele Kommunen im Land gibt, die noch mitten in der Planungsphase stecken. Was bedeutet denn diese Phase für die Bürgerinnen und Bürger?
Erstmal eigentlich gar nichts. Also die kommunale Wärmeplanung ist wirklich ein Planungswerkzeug für die Kommune selber, für die Kommunalpolitik. Daraus ergeben sich keinerlei gesetzliche, rechtliche Verpflichtungen für die Bürgerinnen und Bürger. Aber die Menschen sollen beteiligt werden am Prozess. Also das ist auch ganz wichtig, dass man Gespräche führt, dass man wichtige Akteure identifiziert, ne, große Unternehmen, umtriebige Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht schon irgendwelche Initiativen gestartet haben. Das gibt es auch immer wieder in Tankstätte zum Beispiel, wo wir mit einer Bürgerinitiative für ein Nahwärmenetz zu tun haben, die sich da richtig engagieren und dahinterher sind. Das ist total toll. Ja, diese Menschen müssen da schon früh mit einbezogen werden, um eben diese Gerüchte, diese Fehlinformationen aufzuklären und eben auch die Konsequenz von einem Nahwärmenetz darzulegen, die Vorteile, aber auch die Nachteile ganz transparent, mal darüber zu diskutieren, ob eine Genossenschaft Sinn macht oder ob man lieber versucht, einen Betreiber zu finden, der dieses Netz betreibt. Aber in der Konsequenz ist das überschaubar, ja, weil es kann nicht jeder Mensch beteiligt werden. Wir können nicht an jeder Haustür klingeln und ihn fragen, wie er die Sache sieht oder sie. So dass am Ende da ein Dokument auf dem Tisch liegt und die große, große Frage im Raum steht, was passiert mit diesem Dokument?
Ja, kümmern wir uns auch in der nächsten Folge drum. Werden denn in der Planungsphase auch soziale Aspekte berücksichtigt? Also du hast ja schon gesagt, ihr wollt nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch auf die Menschen. Menschen sind ja sehr unterschiedlich.
Ja, Kernproblem. Und die Mittel und Möglichkeiten sind begrenzt. Ich sagte es bereits, wir wollen da unbedingt mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und bei den Veranstaltungen haben wir auch immer wieder rege Diskussionen. Aber bei den Veranstaltungen kommt auch immer nur ein Teil der Menschen. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Es findet jetzt keine öffentliche Wahl statt, ob hier ein Nahwendnetz gebaut werden soll oder nicht. Das heißt, wir versuchen darauf einzuwirken. Wir versuchen auch der Kommune, der Kommunalpolitik und den Verwaltungen zu erklären, wie wichtig das ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und darauf zu hören. Und wir reden auch mit den Energieversorgern ganz intensiv über dieses Thema. Also das, ich glaube, das ist auch noch so ein Wechsel im Mindset, der da stattfinden muss. Dass früher haben Stadtwerke eine Gasleitung gelegt. Man hat sie erst geplant und gebaut und die Leute sind dann gekommen und haben sich angeschlossen. Das war ganz normal und 80-90% haben das auch getan. Heute muss es aber umgekehrt laufen. Also wenn man ein Nahwärmenetz legt, kann man nicht erst 10 Millionen investieren, ein Nahwärmenetz bauen und dann kommen die Menschen schon und schließen sich an, sondern man muss, bevor das Netz gebaut wird, die Menschen davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist und sie höflichst bitten, schon vielleicht einen Vorvertrag zu unterschreiben, damit man Planungssicherheit hat. Und das ist ein sehr heikles Feld. Und da versuchen wir auch, die Stadtwerke mitzunehmen und Wege aufzuzeigen, wie man die Menschen davon überzeugt.
Ich hätte noch mal eine kurze Nachfrage zu dem Punkt davor. Was denn die Auswirkungen für die Bürger und Bürgerinnen sind, wenn die kommunale Wärmeplanung gerade gemacht wird. Das heißt, wenn ich eine Ölheizung oder eine Gasheizung im Keller habe, muss ich noch nicht aktiv werden und die rausschmeißen, solange der Wärmeplan noch nicht fertig ist. Ich könnte es wahrscheinlich, aber bin ich gezwungen, das zu machen.
Es wäre sogar ratsam, es zu tun aus meiner Sicht. Aber exakt, das ist eins dieser Gerüchte, die im Raum steht. Ne? Viele hatten ja Angst zum 1.1.24, ich muss meine Heizung rausreißen und was Erneuerbares einbauen. Also tatsächlich, Kommunen, die kleiner sind als 100.000 Einwohner, sind ja in Schleswig-Holstein die meisten, haben bis zum 31. Mai 2028 noch theoretisch die Möglichkeit, eine Ölheizung einzubauen. Rate ich absolut von ab, aus verschiedensten Gründen, auch die wirtschaftlichen. Aber gesetzlich ist es erlaubt. Mit ein paar kleinen Ausnahmen, also für Neubau gelten andere Regeln. Die Gemeinden haben noch so ein kleines Werkzeug. Also wenn die kommunale Wärmeplanung fertig ist, die, wie gesagt, erstmal nur ein Papier ist, können sie theoretisch Gebiete ausweisen, wo sie sagen, so in diesem kleinen Quartier, hier wollen wir auf alle Fälle ein Nahwärmenetz. Dann findet da eine förmliche Beteiligung statt und eine formelle Gebietsausweisung. Und sollte das erfolgen, dann wären die Menschen schon verpflichtet, ab einem Monat später auch erneuerbare Energien in Höhe von 65% bei neuen Heizungen einzubauen. Also sie müssen nie die Heizung rausreißen, das steht nie zur Diskussion, sondern immer nur, wenn die Heizung abgängig ist, nicht repariert werden kann, dann gilt das.
Du hast eben schon von einer Karte gesprochen, auf die wir jetzt mal ganz kurz eingehen wollen. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat vor kurzem eine sogenannte Wärmepotenzialkarte veröffentlicht, die so ein paar Aussagen gibt, welche Regionen Deutschland, welche Kommunen sich vielleicht anbieten, um ein Wärmenetz umzusetzen oder welche Region auch nicht. Das Ganze hat auch ein bisschen Kritik hervorgerufen, weil vielleicht in Regionen Wärmenetze nicht empfohlen wurden, wo das aber schon in starken Gesprächen ist. Was ist da deine Einschätzung zu dieser Karte? Stimmst du der Kritik zu oder siehst du das anders?
Witzigerweise gab es ja sofort beide Kritikpunkte. Also die eine Hälfte hat gesagt, die Werte, die da angesetzt wurden, sind viel zu niedrig. Das heißt, es wird viel zu viel Potenzial suggeriert, viel zu viel Wärmenetzmöglichkeit. Das macht gar keinen Sinn. Und die anderen haben gesagt, ja, wir bauen hier Nahwärmenetze in Gebieten, die hier als Nicht-Potenzialgebiet ausgewiesen werden. Macht ja alles gar keinen Sinn. Ich bin tatsächlich ein Fan dieser Karte. Ich finde die großartig, wenn man sie als das sieht, was sie nämlich ist. Sie soll ja nur eine Unterstützung bieten. Ne? Sie schreibt ja nichts vor. Sie gibt einem nur Möglichkeiten und Joschka Knut, der Staatssekretär vom Mekun, hat ja auch das ganz klar gemacht, dass er sagt, hier wird nur ein Hinweis gegeben und den Gemeinden eine Möglichkeit eröffnet, auch ein einfacheres Verfahren zu machen, wenn die für sich feststellen, bei uns macht ein Nahwärmenetz keinen Sinn. Und oft kann man das ja im Vorwege auch schon sagen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine kleine Gemeinde im Amt Ittstedt, da wurde gerade die Straßen alle neu gemacht. Wenn man jetzt kommt und sagt, wir reißen das alles wieder auf und legen hier Fernwärme rein, sind die Menschen da nicht groß erfreut. Ne? Also da hat man gleich wirklich eine Abneigung dagegen und dann sollte man das auch respektieren. Und man kann dann ja vielleicht in 10 Jahren nochmal drüber nachdenken. Aber aktuell ist es dann eben so, da kann man dann ein verkürztes Verfahren machen. Man braucht dann keine große Datenakquise zu machen, aber man kann sich gleich drauf konzentrieren, den Menschen zu erläutern, welche Möglichkeiten haben sie, was müssen sie individuell machen. Und das finde ich, das kommt in der Kommunikation zu kurz, dass wir eben auch den Menschen, die nie an ein Nahwärmenetz kommen, viel Unterstützung bieten können. Und diese Karte, da ist so ein Grenzwert, 150 Megawattstunden pro Hektar, das geht dann schon sehr ins Fachliche und braucht eigentlich so die breite Öffentlichkeit gar nicht interessieren, weil da geht es nur darum, Planern, Stadtwerken aufzuzeigen, hier könnte das möglich sein, hier könnte es interessant sein, schaut mal da genauer hin. Und dann wieder mit unseren Worten, fangt da dann an, mit den Menschen zu sprechen, holt euch da das Feedback von vor Ort, ob eben das aus technischer Sicht Sinn macht, aber eben auch aus gesellschaftlicher Sicht.
Also du sagst, es war eigentlich nett gemeint vom Land und das ist ein bisschen gemein, dass jetzt alle drauf rumhacken.
Ja, ich meine, wenn wir uns gucken, alles ist so individuell, ne? Das ist ja ein unfassbar komplexes Thema und eine Schablone oder eine Lösung über alles zu stülpen, ja, irgendwie ist das so ein Problem unserer Gesellschaft, ne? Gerade oder unserer Zeit, dass wir versuchen, immer einfache Lösungen zu finden und für alles eine einfache Lösung zu haben und das geht halt einfach nicht. Und das ist ein Werkzeug, das ist ein Hilfsmittel. Das macht uns auch als Büro das Leben ein bisschen leichter, weil wir dann eben auch damit argumentieren können und das zeigen können. Aber am Ende müssen noch ganz viele andere Fragen geklärt werden, bis es zu einer Entscheidung kommt. Und vielleicht noch ergänzend, die Medien haben es ja auch gleich wieder aufgegriffen und leider auch falsch kommuniziert. Ja, dann wird dann falsch recherchiert und dann wird suggeriert, alle Gemeinden, die auf dieser Karte nicht orange sind, und orange ist eben das Potenzialgebiet, brauchen keine kommunale Wärmeplanung mehr. So stand das dann in der Zeitung. Und das ist dann falsch. Ja? Also alle Kommunen müssen das machen, aber sie haben die Möglichkeit, die Tiefe zu variieren.
Okay. Also du hast uns jetzt in den letzten Minuten erzählt, wie wir die Wärmewende mithilfe der Wärmeplanung dann auch im Land voranbringen können. Das Land hat sich ja vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein. Meinst du denn, wir heizen bis dahin alle erneuerbar?
Ich hoffe es natürlich. Ja? Also ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich nicht ein unverbesserlicher Optimist wäre. Gleichwohl müssen wir sagen, die Herausforderungen sind enorm, ne? Also vor denen wir da stehen. Gerade weil wir im Wärme- und auch im Mobilitätssektor darauf hoffen müssen, dass die Menschen individuell sich umstellen. Ne? Also Strom, ich will nicht sagen, dass das leicht ist, die Stromwende, aber Strom wird ja in der Regel für uns alle an anderer Stelle erledigt. Ne? Der Mixstrom, also der erneuerbaren Anteil im Strom verbessert sich, weil Investoren oder große Konzerne sich da umstellen. Aber bei Wärme und Mobilität hängt es an jedem Einzelnen. Und das macht die Herausforderung halt so enorm. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Menschen mitzunehmen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen und Unterstützung zu bieten.
Okay, super. Ich würde sagen, für die Folge belassen wir es dabei. Bedanken uns dafür, dass du uns unsere Fragen alle beantwortet hast und freuen uns, dass wir in der nächsten Folge wieder mit dir sprechen dürfen und uns dann mal genauer anschauen, was denn dann mit fertigen Wärmeplänen passiert, was da auf die Bürgerinnen und Bürger noch zukommt und wer dann eigentlich entscheidet, welche Heizung ich dann einbaue oder auch nicht einbaue. Also vielen Dank, Sebastian, dass du bei uns warst.
Ich danke euch. Vielen Dank für den Kuchen.
Ja. Hat geschmeckt?
Sehr gut.
Ja, prima. Super. Dann auch vielen Dank an alle, die uns zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.